als Hitler an die Macht kam und ich wieder in die Schule kam, da sah ich auf der Strafbank Ruth sitzen, meine beste Freundin, Ruth Meier. Und sie weinte schrecklich. Und ich wollte sie gerade fragen, was mit ihr sei. Da kam meine Klassenlehrerin rein und sagte, Helga, setz dich. Warum stehst du hier rum? Ich wollte nur Ruth fragen, warum sie auf der Strafbank sitzt. Ruth hat zwischen deutschen Volksgenossen nichts mehr zu suchen. Sie ist eine Jüdin. Da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass Ruth Jüdin ist. Ich wusste, zwei Juden gibt es im Alten Testament, ja. Aber die haben so normal unter uns gelebt, dass das nichts Besonderes war.
Helga Luther, geboren 1923 in Bartenstein in Ostpreußen. Ihr Vater, ein überzeugter Gegner Hitlers, ist Besitzer einer Fabrik, die Töpferwaren herstellt. Helgas Mutter dagegen eine fanatische Anhängerin der NSDAP. Die Tochter fühlt sich dem Vater stärker verbunden. Nachdem sie die Schule mit der mittleren Reife abgeschlossen hat, geht sie Anfang 1940 zu den Johanniterinnen, wo sie in einer zweijährigen Schulung zur Krankenschwester ausgebildet wird. Der Zweite Weltkrieg fordert immer mehr Opfer und Krankenschwestern werden dringend gebraucht. 1943, nach dem Ende der Ausbildung, wird sie in einem sogenannten Munitionslager eingesetzt.
Es war so Baracken, so flache Baracken mit doppeltem Stacheldraht. Und da liefen so Menschen in Zivil oder in Uniform rum, Russen und Franzosen und Belgier, Juden und Polen. Und die hatten also Lumpen um die Beine und um die Hände und so. Und ich musste im deutschen Revier arbeiten, das Vierteljahr, für die deutschen Soldaten. Und da hat bei mir natürlich alles rotiert im Kopf. Wie kannst du da helfen? Aber es ist ja nur Ballade, nicht so, dass, wenn man da rumschleicht abends, dass die nur sagen, kommen Sie mal, Schwester. Also die sind genauso misstrauisch wie alle anderen. Es hat eine geraume Zeit gedauert, bis mich dann ein französischer Offizier ansprach und fragte, was ich dann hier suche am Zaun. Ja, hab mir gesagt, ich habe die Verbände gesehen und ich würde gerne helfen. Wir müssten nur überlegen, wie. Und dann haben wir eine Ecke gefunden, die nicht einsichtig war vom Wachturm. Da haben wir unter dem Stacheldraht haben wir ein Loch gegraben, wie so Kaninchenloch. Und die von einer Seite, ich von der anderen. Und die haben wir tagüber mit Pappe zugedeckt und Grassoden. Und da habe ich dann erstmal Verbandsmaterial durchgegeben, Medikamente, Instrumente. Und das ging gut bis zu dem Tag, wo die deutsche Armee im April 1943 gesiegt hat. Und dieser dicke Oberst, der da das Lager befehligte, der stand da und echauffierte sich. Und die deutsche Armee hat und erzählte da lange Ende, als ob er den Krieg selber führt. Wir mussten da alle sitzen, die Bewacher und so. Und hinter mir saß ein Feldwebel. Und der sagte mir, Schwester Helga, wenn Sie nicht meine Freundin werden und wenn Sie nicht mit mir ausgehen, dann erzähle ich der Gestapo, was ich schon seit geraumer Zeit beobachtet habe. Ich habe gesehen, was sie da machen und wie sie das Revier bestehlen und den Gefangenen helfen. Hat er leise gesagt, ja. Und bei mir sind sämtliche Sicherungen durchgebrannt. Ja. Ich bin aufgestanden, mitten in die Rede von dem Oberst. Und habe gesagt, Sie, das eine werde ich Ihnen sagen. Den Krieg haben wir sowieso verloren. Und dass man Menschen wie Sie, die keine Achtung vor der Würde des anderen Menschen hat, zu Paare nach Sibirien treibt und ihren verdammten Führer nehmen Sie gleich mit. Na, und das war's dann. Dem Oberst, der ist vor Schreck auf den Stuhl gefallen. Die anderen haben sich alle umgedreht und haben mich ganz entsetzt angeguckt. Der Feldwebel hat höchstwahrscheinlich auch einen Schreck bekommen. Und dann hatte sich Herr Oberst erholt und brüllte los, verhaften.
Helga kann, während der Oberst mit der Behörde telefoniert, aus dem ebenerdigen Büro durchs Fenster fliehen. Sie schlägt sich bis nach Hause durch. Ihr Vater gibt ihr alles Geld, das er im Haus hat, bringt sie zur Bahnstation ins Nachbardorf und sagt ihr, sie solle über die Schweizer Grenze nach Bern zu einer Tante fliehen. Doch am Bahnhof in Neustettin, während einer Kontrolle von Gestapo und Wehrmachtstreife, die nach Deserteuren Ausschau halten, wird Helga verhaftet.
Und dann kam der Krüger, der Leiter der Gestapo, mit zwei anderen Leuten und da musste ich mit zu den Verhören. Wer meine Gruppe war, wer noch mit mir in dieses Komplott verwickelt war und. Ja, und mit Drohungen und mit Beschimpfungen und dass die Familie in Sippenhaft genommen wird. Und als das alles nicht half und ich immer bei meiner Behauptung blieb, ich wäre ein Einzelkämpfer, ja, dann hat er so junge Fremdarbeiter, Russen und junge Polen und Ukrainer, die man so mit 14, 15 Jahren auf die Bauernhöfe da in Pommern geschickt hat und die das einfach nicht ausgehalten haben vor Heimweh, die sind dann auf der Landstraße nach Hause marschiert, Richtung Osten. Wenn sie sie gekriegt haben, dann haben sie sie eingesperrt und am anderen Morgen erschossen. Und dann haben die zwei SS-Leute, die jungen Leute, mit Stöcken geschlagen, dass die unter den Schreibtisch gekrochen sind und auf die Fensterbank und die Wände hochgegangen. Sie haben geblutet wie die Schweine, ja. Und die haben immer wieder, bis die am Boden lagen und sich nicht mehr rührten, dann haben sie zu mir gesagt, und das passiert dir auch. Und das passiert dir auch, wenn du nicht aussagst. Nee. Auf dem Haftbefehl stand Zersetzung der Wehrkraft, Spionageverdacht, Begünstigung von Juden und Fremdarbeitern, Verächtlichmachung des Führers. Und das reichte für den Volksgerichtshof. Naja, entsprechend hatte man Angst. Und dann nach 14 Tagen kam der Krüger wieder und sagte, hier, unterschreib das. Und dann war das von der Gestapo aus Berlin ein Schreiben, dass ich vorerst dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück überstellt werde, um dort für den Führer und das Vaterland zu arbeiten und nach dem Endsieg dann zum Volksgerichtshof zur Aburteilung meiner Tat komme.
Das KZ Ravensbrück, 100 Kilometer nördlich von Berlin, im damaligen brandenburgischen Landkreis Templin-Uckermark gelegen, ist das größte Konzentrationslager der SS für weibliche Häftlinge. Als Helga im Lager ankommt, ist sie gerade 19 Jahre alt.
Ich war dann im Block 11. Und dann kam die Lagerläuferin mit. Die hat den Schlüssel zu der Tür und schloss auf, drückte mir den Schlüssel in die Hand, sagte, ich soll wieder abschließen. Dann stand ich da. Was soll ich hier? Was ist hier? Was soll ich hier? Bin dann rein, hab vorsichtig um die Ecke geguckt. Ein bestialischer Gestank. Und dann bin ich zu einem leisen Stöhnen und Wimmern nachgegangen, kam ich in einen vollkommen dunklen Raum. Was ich da gesehen habe, wissen Sie, da ist Dantes Inferno, eine himmlische Spielwiese. Da lagen Tote und Lebende zusammen. Voll Kot, voll Urin, voll Blut. Ganz, ganz doll abgemagert. Kein Stroh in den Strohsäcken. Nix, nix. Und ich raus. Und rüber in die Zigeunerbaracke. Und die Älteste, Stammesälteste auch, die Blockälteste, die sieht mich da reingesaust kommen und hält mich fest und sagt, Schwester, was ist? Da gehe ich nicht mehr hin, da bleib ich nicht. Und wenn die mich totschlagen, da bleib ich nicht. Das kann ich nicht, das mache ich nicht. Dann hat sie mich erst mal beruhigt. Und dann hat sie gesagt, weißt du, wenn hier jemand im Lager sagt, du musst dahin, dann musst du. Oder sie schlagen dich tot. Ich rufe meine beiden Töchter und wir kommen mit dir rüber. Dann kamen die mit mir rüber und nun war ja wenigstens Licht und frische Luft schon drin. Aber das änderte nichts an der Tatsache, dass immer noch Schmutz, Dreck und Lebende und Tote durcheinander lagen. Und dann ist sie mit mir da hochgeklettert, die Töchter auch. Reihe für Reihe haben wir dann erstmal die Lebenden von den Toten getrennt. Sie hat mir gezeigt, dass man in eine Decke einen Knoten macht an einem Ende, da kommen die Füße rein. Und am anderen Ende zieht man in den Tagesraum. Dann musste man einen Zettel ans Zeh binden mit der Nummer. Ich bin immer raus und habe gespuckt. Ich habe gespuckt wie verrückt. Und dann sagt sie, was mache ich jetzt mit den anderen? Ja, sagt sie, soweit ich weiß, gibt es keine Medikamente. Es gibt auch keine Desinfektionsmittel. Es gibt nichts. Ich kriegte den ganzen Monat 20 Gelonider, 10 Rollen Kreppbinden und 2 Rollen Krepperplast für sterbende Tuberkulosekranke. Genau die gleiche Verpflegung, nur um die Hälfte weniger wie die anderen Häftlinge. Also auch diese Futterrüben und. Ich hatte jeden Tag bis 20, 22 Exitusse. Die Zigeuner halfen mir dann immer, den Leichenwagen zum Krematorium zu bringen. Und wenn ich dann zurückkam, dann haben wir in der Häftlingsküche die Verpflegung mitgenommen. Es war das so, abends gab man die Verpflegungsliste ab mit der Zahl der Häftlinge, die da waren. Morgens gab ich die Liste mit den Exitussen beim Revier ab. Sollte man meinen, die vergleichen die Listen und ziehen die Verpflegung ab. Denkste, eine Liste hat die andere nicht gesehen. Und ich kriegte also für die Verstorbenen auch die Verpflegung. Das habe ich mir dann so 14 Tage angeguckt. Da habe ich gedacht, wenn das so ist, dann kannst du jetzt anfangen, in die Zukunft zu planen. Ich hatte also Brot übrig. Ich hatte Suppe übrig. Ich hatte Kartoffeln übrig. Und das waren drei ganz wichtige Dinge im Lager. Damit habe ich in der Wäschekammer Wäsche organisiert und damit habe ich in der Strohflechterei Stroh organisiert für die Strohsäcke. Und irgendwann kriegte ich eine Reibe, haben mir die Zigeuner eine Reibe gemacht, aus so einer ovalen Fischbüchse. Ich hatte also Kartoffeln, ich hatte Mohrrüben, ich hatte Zwiebeln, ich hatte Knoblauch, ich hatte Salz. Und hatte dann in meinem Ofen Feuer gemacht, hab da drauf einen Marmeladeneimer mit Wasser gestellt und dann immer eifrig gerieben. Nicht eifrig, alles gerieben. Und diese Suppe konnten meine Patienten in ihrem Zustand weitaus besser essen als Brot.
Am 29. Oktober 1944 wird Helga Luther entlassen.
Wir mussten unterschreiben, dass wir über das, was im Lager gewesen ist, nicht sprechen. Ansonsten wären wir wieder eingesperrt und Sippenhaft gilt. Die ganze Familie eingesperrt. Und wir mussten uns jeden Tag bei der Gestapo melden.
Helga Luther schweigt noch weitere 47 Jahre lang, auch gegenüber ihrem Mann und ihren Kindern. Erst 1992 schafft sie es, über Ravensbrück und ihre traumatischen Erfahrungen zu reden.